5 größten Geldmythen im Familienkreis. Servus, hier ist der Andi und heute geht's in dieser Folge von deinem Finanzpodcast Lohn ist da, was jetzt? Um die 5 größten Geldmythen, die so im Familienkreis umherirren und die immer wieder aufkommen, sei es jetzt wirklich auf irgendwelchen Familienfeiern oder auch irgendwo in einer Stammtischdiskussion vielleicht. Und ich möchte mir heute diese 5 größten Geldmythen mit dir zusammen anschauen und die auch ein bisschen entkräften, dir zeigen, dass das eben genau nicht so ist und dir auch ein paar Beispiele und Argumente an die Hand geben, damit du das nächste Mal, wenn du einen von diesen Mythen hörst, da was entgegensetzen kannst und sagen kannst, nee, so ist es eben nicht. Ich fange gleich mal mit dem ersten Mythos an. Hast du bestimmt schon oft gehört, gerade von der älteren Generation. Wenn die Oma erzählt, dass sie ja, früher vielleicht 20 Mark für ihren ganzen Einkauf gezahlt hat und heute das ja hin und vor nicht mehr reicht. Mythos Nummer 1. Früher war alles günstiger. Das stimmt auch. Die Preise waren früher wirklich geringer, als sie heute sind. Weil du weißt ja, die Inflation sorgt dafür, dass die Preise jedes Jahr so im Schnitt um 2% steigen. Was aber hier oft vergessen wird, ist, dass auch die Löhne früher deutlich günstiger waren. Also es war deutlich weniger Lohn da als heute. Und im Schnitt steigen die Löhne auch tatsächlich schneller, als es die Preise tun. Zumindest langfristig. Die letzten Jahre war es natürlich krass mit Corona und dann ja, der Energiekrise mit Russland, Ukraine und sowas. Da sind natürlich die Preise schon krasser gestiegen als die Löhne. Aber langfristig, wenn wir uns zum Beispiel mal den Zeitraum 1991 bis 2020 anschauen, also knapp 30 Jahre, dann sind die Preise im Schnitt in dieser Zeit um 62% nach oben geklettert und gleichzeitig sind aber die Löhne in derselben Zeit um 106% gestiegen, haben sich also mehr als verdoppelt. Das bedeutet umgerechnet, dass wenn du im Jahr 1991 für, sagen wir, einen bestimmten Warenkorb, also einen Einkauf, 60 Minuten lang gearbeitet hast, du heute für denselben Warenkorb nur noch 47 Minuten arbeiten musst. Das bedeutet, es war früher zwar billiger, also der Preis war tatsächlich geringer, aber heute ist es erschwinglicher. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, dass im Jahr 1991, also vor über 30 Jahren, ein durchschnittlicher Arbeiter 79 Stunden für den Fernseher arbeiten musste und heute sind es nur noch 24 Stunden. Viele Dinge darf man auch nicht vergessen, zum Beispiel wie viel Geld musste man in den 80er, 90er Jahren wirklich für Musik ausgeben. Du brauchtest einen Plattenspieler, du brauchtest so einen Walkman oder so einen CD-Player und musstest dann die ganzen Kassetten, die ganzen CDs, die ganzen Platten kaufen. Heute hast du ein Spotify-Abo oder vielleicht irgendwie YouTube Music oder was auch immer und hast unbegrenzt Zugriff auf jegliche Musik und kannst auch immer alles hören. Also es ist auch schwierig, das zu vergleichen. Früher bist du in Urlaub gefahren, hast ein oder zwei CDs mitgenommen, also hattest dann vielleicht so 20, 30 Lieder. Heute hast du immer zigtausende bis Millionen Songs immer dabei und immer verfügbar. Kannst sie immer und überall hören. Das ist natürlich auch von der Qualität und vom Lifestyle her eine deutliche Entwicklung, obwohl es trotzdem gleichzeitig auch günstiger ist. Von daher darfst du das auch nicht ganz außer Acht lassen. Also nicht nur auf die Preise fokussieren, sondern dir immer auch anschauen, wie hat sich die Kaufkraft entwickelt. Eigentlich sollte man niemals sowas in ja, Geldwerten messen, weil es nicht ganz vergleichbar ist, sondern du solltest dir immer anschauen, wie lange musste man damals im Schnitt dafür arbeiten und wie lange muss man heute im Schnitt dafür arbeiten. Mythos Nummer 2, der immer wieder rumgeistert, habe ich hier in meinem Podcast auch schon oft angesprochen, Mieten ist rausgeschmissenes Geld. So der alte Klassiker, ja, du musst eine Immobilie kaufen, das ist sowieso das Beste, was du machen kannst, die beste Investition, weil sonst zahlst du ja nur deinem Vermieter diese Immobilie ab und da wärst du ja dumm. Aber stimmt es wirklich? Du weißt es natürlich, nein. Fakt ist, dass es in Deutschland im Schnitt über 20 Jahre dauert, bis eine selbstbewohnte Immobilie wirklich günstiger ist als Mieten. Und dazu kommen auch viele Nebenkosten, Instandhaltung und Zinsen, die in dieser Kalkulation noch gar nicht mit eingerechnet sind. Du musst dir immer überlegen, wenn du mietest, dann zahlst du wirklich jeden Monat nur die Miete. Plus natürlich die Nebenkosten, aber die bezahlst du sowohl, wenn du da als Eigentümer drin wohnst oder ob du da als Mieter drin wohnst. Also das ist exakt gleich. Das heißt, es geht rein um deine Kaltmiete. Und wenn du als Eigentümer da drin wohnst, dann musst du sowohl natürlich den Kredit abbezahlen, als auch die Zinsen, aber du musst auch Instandhaltungsrücklagen bilden, musst also Geld auf die Seite legen, falls irgendwelche Reparaturen notwendig sind. Und du musst natürlich auch alle diese Reparaturen und alles an Instandhaltung, wenn du mal neue Fenster brauchst, eine neue Heizung, Stichpunkt hier Heizungsgesetz, Wärmepumpe etc., neue Fenster und, musst du alles bezahlen. Als Mieter musst du das nicht bezahlen, weil es ist quasi alles in deiner Miete abgedeckt. Auch Versicherungen und so weiter können dir als Mieter hier völlig egal sein. Und gleichzeitig hast du natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Sowohl finanziell, weil du keine Hypothek die nächsten 25, 30, teilweise hier in der Region in München, wo ich wohne, 40 Jahre abzahlen musst. Du kannst immer einfach so umziehen, bist da sehr flexibel. Das hast du halt nicht, wenn dir das Haus oder die Wohnung gehört. Von daher als Lektion, kaufen ist definitiv nicht immer besser. Das kommt extrem auf die individuelle Situation an. Und Mieten gibt dir gleichzeitig auch eben diese Flexibilität, die man nicht so ganz finanziell oder in einem Geldwert exakt messen kann. Mythos Nummer 3, Steuern sind schlecht. In Deutschland, da werden ja Steuern hauptsächlich als Belastung gesehen. Es wird immer geschimpft, dass Steuern ganz schlecht sind, dass man die vermeiden muss, dass der Staat sich bereichert und dass das ja quasi Enteignung ist und alles. In Japan zum Beispiel, da ist das ganz anders. Da gibt es eine Top-10-Liste der größten Steuerzahler und die Leute wollen da draufstehen. Die zahlen teilweise freiwillig noch mehr Steuern oder schauen, wie sie ihre Steuern irgendwie erhöhen können, damit sie da dann draufstehen, weil das dann wirklich in Japan sehr, sehr angesehene Leute sind. Du darfst nie vergessen, was alles von diesen Steuern bezahlt wird. Die Straßen, die du täglich benutzt, der öffentliche Nahverkehr, alles, was irgendwie mit Verwaltung zu tun hat, die ganze Struktur, dass Deutschland so funktioniert, das sind alles Steuern. Auch die ganze Kindererziehung, die Schulen, wo du hingegangen bist, die Universitäten, auch viele Schwimmbäder, viele Freibäder, die ganzen Parks, wo du vielleicht gerne auch in deiner Freizeit bist, die ganze Natur, Wälder und so weiter, alles, was da so gepflegt wird, auch dass die Straßen sauber sind, von Müllabfuhr bis vielleicht irgendwelche Wertstoffhofmitarbeiter und. Also von daher darf man da auch dankbar sein, Steuern zu bezahlen. Und du darfst ja nie vergessen, Steuern richten sich immer nach dem Leistungsprinzip. Vielleicht würden wir da jetzt ein paar ein bisschen widersprechen und dass es manchmal unfair ist. Hat bestimmt natürlich auch alles seine Schwächen. Aber es ist einfach Fakt, wenn du kein Einkommen hast und wenn du kein Vermögen hast, dann zahlst du keine Steuern. Du bezahlst nur dann Steuern, wenn du Einkommen hast. Und je mehr Einkommen du hast, umso mehr Steuern bezahlst du. Das bedeutet, wenn du viele Steuern zahlst, dann klar, darfst du dich da vielleicht natürlich auch teilweise drüber aufregen, aber dann bedeutet es erstmal, dass du auch ein sehr hohes Einkommen hast. Und das heißt ja schon mal, dass es dir dann nicht ganz schlecht geht. In Skandinavien zum Beispiel, da akzeptieren die Menschen noch höhere Steuern. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es in Skandinavien auch sehr, sehr gute Sozialsysteme gibt, dass die eine sehr, sehr gute Bildung haben und dass da auch viele Dinge besser laufen als in Deutschland. Braucht man sich nur mal die PISA-Studien anschauen oder das Rentenniveau oder auch die Obdachlosigkeit. Das ist da alles deutlich besser als bei uns in Deutschland, was auch mit den höheren Steuern zu tun hat. Und in Deutschland sehen es aber leider viele nur als Abzug von ihrem persönlichen Gehalt. Also sie steuern nicht nur negativ, sondern auch als Werkzeug und natürlich darfst du da auch clever planen, deine Steuererklärung machen und ähnliches, um zu schauen, dass du auch was von den Steuern wieder zurückbekommst, solange das alles sich in einem legalen Rahmen natürlich hält. Mythos Nummer 4, investieren und vor allem Aktien und die Börse ist nur was für Reiche. Zum Teil stimmt es sogar, komme ich gleich dazu. Der Satz, ich habe nicht genug Geld zum Investieren, der ist einfach Bullshit. Das war vielleicht noch vor 30, 40 Jahren so, wo wirklich es schwieriger war, Aktien anzulegen, wo sich das wirklich auch erst ab einer gewissen Summe gelohnt hat. Aber mittlerweile kannst du in Deutschland mit 25 Euro im Monat schon einen ETF-Sparplan besparen, ohne dass du da irgendwelche Kosten hast. Und wenn du 30 Jahre lang jeden Monat, sagen wir nur 50 Euro monatlich investierst, dann hast du da schon nach 30 Jahren über 60.000 Euro. Das heißt, auch mit wirklich kleinen Beträgen kannst du da extrem viel machen. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, jeder hat im Monat 25 bis 50 Euro zum Investieren, zum Sparen irgendwie übrig. Also zumindest mindestens 95% der Leute. Es gibt immer die Ausnahme, das ist mir klar. Aber wenn viele Menschen, die wenig Geld haben, täglich 5 bis 7 Euro haben, um sich eine Schachtel Zigaretten zu kaufen, dann bin ich der Meinung, haben die allermeisten Menschen auch zumindest 5 Euro am Tag. Das sind dann sogar schon hier 150 Euro im Monat, um sie langfristig für ihre Zukunft zu investieren. Investieren ist nur was für Reiche? Ja, dahingehend, dass du nur reich wirst, wenn du investierst. Dahingehend stimmt dieser Mythos, dass es wirklich nur was für Reiche ist. Es bedeutet aber nicht, dass du schon reich sein musst, um mit dem Investieren anzufangen. Das ist falsch. Aber du musst definitiv investieren, um reich zu werden. Also, hier Lektion. Der beste Zeitpunkt zum Investieren, der war gestern. Der zweitbeste ist heute. Fang einfach an. Fang an zu investieren. Nicht drauf warten, bis du irgendwann mal mehr Geld verdienst, bis du irgendwann mal mehr Geld auf der Seite hast, sondern fang jetzt heute mit dem an, was du hast. Und Geldmythos Nummer 5, Geld macht nicht glücklich. Das ist schon auch ein Stück weit so ein toxischer Glaubenssatz, das sagen oft auch, ja, entweder Leute, die gar kein Geld haben oder Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, gibt es tatsächlich auch. Mir ist auch klar, dass Geld allein nicht glücklich macht. Wenn du irgendwo Multimillionär oder auch Multimilliardär bist, bist aber halt irgendwie 100 Jahre alt, bist alleine im Krankenhaus und hast total Schmerzen, hast keine Menschen, die um dich rum sind, keine Familie, keine Freunde und nichts, dann ist mir klar, dass dieses Geld dich nicht glücklich macht. Aber gar kein Geld und Armut, das macht garantiert unglücklich. Und Studien zeigen, gibt es immer so ein Einkommen, wo man sagt, da ja, wird die Lebenszufriedenheit nicht mehr wirklich gesteigert. Oft stehen da so 70.000, 80.000 Euro oder Dollar, je nachdem, wo man halt auch wohnt. So als Summe im Raum ist teilweise auch schon widerlegt. Also es kommt immer darauf an, was dann mit dem Geld passiert. Aber ja, du brauchst eine gewisse Menge an Geld, um glücklich zu sein, um deine Grundbedürfnisse, dass du wohnen kannst, dass du essen kannst, dass du eine gewisse soziale Sicherheit hast, dass du auch ein bisschen abgesichert bist vor Krankheit und so weiter. Das brauchst du einfach, um glücklich zu sein. Und so ein bisschen mehr Geld, dass du dir auch mal was gönnen kannst, ein Restaurantbesuch, ins Kino, auch mal in Urlaub fahren, das macht dich dann auch glücklich. Klar, ob du dann irgendwann, sagen wir mal, 200.000 oder 210.000 verdienst, das macht dann nicht mehr so einen Riesenunterschied. Ob du jetzt 30.000 oder 40.000 im Jahr verdienst, da machen 10.000 Euro schon einen gewaltigen Unterschied. Also dieser sogenannte Grenznutzen, der nimmt natürlich mit der Zeit ab. Aber ich behaupte, wenn du im Jahr, sagen wir mal im Monat, 5.000 Euro zur Verfügung hast oder 10.000, das macht schon wieder einen deutlichen Unterschied, weil da kannst du natürlich nochmal ganz andere Dinge machen. Klar, am Ende gewöhnst du dich einfach nur an ein gewisses Level. Ob du wirklich viel glücklicher bist, ob du jetzt für deinen Urlaub 10.000 oder 15.000 oder 20.000 Euro ausgibst, wage ich mal zu bezweifeln. Am Ende kommt ja das Glück auch aus dir. Also du musst auch in der Lage sein, wirklich Glück zu empfinden und glücklich zu sein, auch mal dich mit Dingen zufrieden zu geben, nicht immer nur mehr zu wollen. Aber trotzdem, rein der Glaubenssatz oder der Mythos, Geld macht nicht glücklich, ist so einfach falsch. Ja, das waren die größten 5 Geldmythen, die meiner Meinung nach so in der Familie oft kursieren. Davon rede ich jetzt nicht mal nur von meiner Familie, sondern so ganz allgemein. Und ja, ich hoffe, du bist jetzt gut vorbereitet, hast auch ein paar gute Erkenntnisse gewonnen und weißt jetzt auf jeden Fall, wie du beim nächsten Familientreffen oder beim nächsten Familienessen mit solchen Aussagen umgehen kannst und hast auch ein paar Fakten bereit, um da dann entsprechend zu kontern. Wenn dir die Folge gefallen hat oder ja, wenn du glaubst, jemand aus deiner Familie sollte sich die vielleicht mal anhören oder aus deinem Freundeskreis, dann lass mir gerne eine positive Bewertung da, teil gern die Folge und schick sie der Person, von der du glaubst, dass sie die mal anhören sollte. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus, dein Andi.